dem wir den ganzen Tag zu tun hatten. Es spricht jetzt Miriam Sage-Maas. Sie ist Rechtsanwältin, arbeitet beim European Center for Constitutional and Human Rights, koordiniert dort das Programm von Wirtschaft, des Zusammenhangs Wirtschafts- und Menschenrechte. Wir waren beide zusammen, gerade als Gäste von Nasir Mansour in Pakistan. ECCHR wird, das ist eine der Maßnahmen, auch jetzt sich an dem in Pakistan laufenden Prozess als internationale Expertise sozusagen beteiligen und versuchen, den juristischen Druck in dem Verfahren zu erhöhen. Miriam selbst wird jetzt aber nicht zu Pakistan sprechen, das haben wir genug getan, sondern auch zu anderen Fällen, in denen ECCHR beteiligt ist. Ich glaube, du musst hier rüber. Nee? Ah, okay. Du hast keinen... Ah.
Genau, also es wurde ja auch in den Panels vor mir schon mehrmals darüber gesprochen, dass wichtig ist, Rechte durchzusetzen. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen darstellen, wie wir versuchen, das tatsächlich praktisch zu machen und konkret gegen Akteure, die internationale Rechte, Menschenrechte, Arbeitsrechte verletzen, vorzugehen. Zunächst einmal ist ja das nicht unbedingt, jedenfalls gibt es eine sehr klassische linke Kritik am Recht, die nämlich sagt, das Recht ist also grundsätzlich ein Herrschaftsinstrument und Recht dient eigentlich nur der Sicherung bestehender Herrschaftsverhältnisse. Und damit sollte man sich eigentlich auch gar nicht mit dem Recht beschäftigen, sondern man musste sozusagen seine, die Kämpfe, die es gibt über das Recht, müssen über das Recht hinausgehen und eigentlich gegen das Recht sein. Ich denke, wir sind uns wahrscheinlich alle sehr einig darüber, dass diese Kritik sehr berechtigt ist. Also man schaut sich ins Strafrecht und man schaut sich an, wer wird üblicherweise besonders schnell verurteilt. Dann sind das jeweils nicht die reichen Wirtschaftsbosse. Dennoch berücksichtigt diese Kritik nicht, dass das Recht eben doch auch nicht ganz unmittelbar mit politischen Verhältnissen verkoppelt ist, sondern dass es eben auch eine Eigendynamik hat und dass es gerade eben auch Freiräume schafft für Opposition und für Widerstand. Und ich denke, das ist auch, was man auch nicht vergessen darf, dass eben gerade auch Rechtsdiskurse und die Auseinandersetzung darüber, was Recht ist, beziehungsweise was Recht sein sollte oder sein könnte, auch gerade von sozialen Bewegungen in ihrem Kampf genutzt werden kann als eine Plattform und als ein diskursiver Aufhänger ihres Kampfes. Ich will jetzt zwei Beispiele darstellen, in denen wir zusammen mit Betroffenen gegen internationale Unternehmen vorgehen, die ihre sozialen Rechte maßgeblich verletzt haben. Der eine Fall ist das Fall des Unternehmens Lahmeyer International. Das ist ein deutsches Staudammunternehmen, also es ist ein deutsches Ingenieurbüro, relativ groß, ungefähr 100 Mitarbeiter, die Staudämme bauen, unter anderem. Der zuständige Manager, den wir unter anderem angeklagt haben, hat schönerweise hier an der TU studiert. Hier war es offensichtlich nicht Teil seiner Ausbildung gewesen, dass es auch Menschenrechte gibt. Dieses Unternehmen hat also im Norden vom Sudan eines der, glaube ich, größten Wasser-Staudammprojekte in ganz Afrika geplant, hat den Bau überwacht und sozusagen die Bauaufsicht geführt. Was von Anfang an und ganz typischerweise, also das ist irgendwie jedem, der in diesem Staudammgeschäft ist, total klar, dass Umsiedlung ist immer das große Problem. Ja? Also wo sollen die Leute hin, die eigentlich dann in dem Gebiet des entstehenden Stausees leben? Das war irgendwie auch natürlich dort vollkommen unklar. Es gab sehr viel Auseinandersetzung, lokale auch sehr viele natürlich Auseinandersetzungen mit den Behörden. Und bis zum Schluss war die Umsiedlung nicht geklärt. Aber das deutsche Unternehmen hat natürlich ganz nach Plan gebaut und es hat auch seinen Zeitplan vollkommen eingehalten und war dann schließlich plan- und fristgerecht fertig mit dem Staudamm. Und wenn ein Staudamm fertig ist, fängt an, das Wasser zu steigen. Und deshalb sind einfach Leute von heute auf morgen ohne Vorankündigung über einen sehr großen, also über 70 Kilometer lang des Nils aus ihren Häusern geflutet worden. Das hat dazu geführt, dass 4.700 Familien im Laufe von wenigen Wochen obdachlos geworden sind. Die sind bis heute, sind sie nicht angemessen entschädigt worden, mussten sich natürlich ihre Dörfer irgendwie notdürftig wieder neu oder sind dabei, ihre Dörfer notdürftig auszubeuten, was aber natürlich in den nächsten Monaten und Jahren danach natürlich zu komplett katastrophalen hygienischen Bedingungen geführt hat und Ähnlichem. Wir haben zusammen mit Repräsentanten der betroffenen Dorfgemeinschaften eine Strafanzeige gegen die drei Hauptverantwortlichen, unserer Meinung nach, hauptverantwortlichen Manager des Unternehmens gestellt. Und zwar hier in Deutschland. Wir werfen Ihnen vor, es gibt einen sehr schönen Paragraphen im deutschen Strafrecht, das heißt das Herbeiführen einer Überschwemmung, wenn man damit nämlich das Leben anderer Menschen gefährdet und Eigentum zerstört. Und das ist ein relativ selten genutzter Straftatbestand, aber es ist, und er hat keine exterritoriale Begrenzung. Ja? Also es ist halt, das ist nicht festgeschrieben, dass die Überflutung in Deutschland stattfinden muss, sondern das gilt halt. Das letzte Mal, dass es angewandt worden ist, unseres Wissens, war beim Elbhochwasser. Das war 2010 und inzwischen und nach wie vor ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen diesen beiden Managers. Es sind inzwischen mehrere Zeugen vernommen worden, Augenzeugen und Augenzeuginnen. Wir hatten das große Glück, dass auch eine deutsche Ethnologin gerade in dem Zeitraum vor Ort war und dort geforscht hat. Wir werden sehen. Ich denke, in diesem Jahr wird entschieden, ob Anklage erhoben wird oder die Anklage fallen oder das Strafverfahren eingestellt wird. Ein anderer Fall, in dem wir arbeiten, ist, wir haben eine Strafanzeige gestellt gegen den CEO von Nestle in der Schweiz und gegen andere hochrangige Manager von Nestle ebenfalls in der Schweiz. Und was wir Ihnen vorwerfen, ist, dass Sie Mitschuld an der Ermordung eines Gewerkschaftsführers in Kolumbien sind. Wir werfen Ihnen vor, dass Sie es unterlassen haben, also Sie wussten oder dass Sie bewusst die Augen davor vor der Tatsache verschlossen haben, dass das lokale Management in Kolumbien mit den Paramilitärs eng kooperiert hat, dass das lokale Management die Gewerkschaftsführer offen diffamiert hat, sie als Guerillakämpfer beschimpft hat. Und das bedeutet in dem lokalen Kontext, wenn du öffentlich sagst, der und der ist Guerilla, dann ist man auf einer Todesliste. Das ist total klar. Und das hat das Management gemacht. Sie wurden von der Solidaritätsbewegung in der Schweiz und auch von verschiedenen Gewerkschaftern aus Kolumbien sind auf diese Probleme aufmerksam gemacht worden, haben aber gesagt, nee, Sicherheitsmanagement, das ist ein lokales Problem, das hat mit uns hier nichts zu tun, wir brauchen auch darum keine Gewerkschaftsdelegationen empfangen, das muss da unten lokal geklärt werden. Und wir sagen, nee, das darf nicht lokal geklärt werden, zumal wenn du weißt, dass deine Manager da unten eigentlich verstrickt sind in das Problem und das hat euch was zu interessieren. Und wenn ihr dann nichts tut, dann seid ihr auch dafür strafrechtlich verantwortlich. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, also was soll das? Ja, ist das irgendwie, machen wir das alles nur, um eine schöne Headline zu bekommen in der Presse, um irgendwie Wirbel zu machen und Leuten absurde Dinge vorzuwerfen? Oder was für einen Sinn hat das? Wir werden wahrscheinlich den Herrn Brabeck, CEO von Nestle, nie im Knast sitzen sehen wegen dieser Sache. Also was soll das? Aus unserer Sicht gibt es, also abgesehen von dem letztendlichen Endergebnis des juristischen Verfahrens im engeren Sinne, hat so ein Aufarbeiten und auch gerade juristische Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen einen eigenen Sinn. Und zwar zuallererst einmal hat schon dieser Prozess des Zusammentragens von Informationen, also dieser Prozess für sowohl die Betroffenen als auch die mit ihnen arbeitenden Organisationen, des Zusammentragens, was wissen wir alles über diesen Staudamm? Ja? Wie oft haben wir schon mit dem Unternehmen gesprochen? Was haben die uns eigentlich schon immer wieder alles gesagt, dass das eine sehr große Bedeutung hat, weil nämlich dadurch ein Narrativ gestaltet wird, ja, das sozusagen gegenüber den offiziellen Darstellungen gestellt werden kann. Das Unternehmen selber sagt ja, ach, keine Ahnung, gab es irgendwie ein Hochwasser, war ja dann ja auch ein bisschen unglücklich, dass das Wasser so doll gestiegen ist. Die Leute hätten vielleicht mal auch einfach mal ein bisschen schon mal früher gehen müssen, ja, sind ja irgendwie auch selbst dran schuld, ja, bleiben da einfach wohnen und wissen, da wird ein Staudamm gebaut. Und das ist natürlich irgendwie für die Betroffenen einfach ganz wichtig zu sagen, nee, hier ist Unrecht geschehen und wir können das genau darlegen, warum das Unrecht ist, ja. Und sozusagen dann auch dieses Zusammensammeln der Informationen und das dann auch ganz sozusagen kunstgerecht als eine Rechtsverletzung darzustellen und nicht nur zu sagen, ja, das ist ein politischer Skandal, das geht nicht, sondern zu sagen, nee, da gibt's Rechte und die sind genau aus diesen und jenen Gründen verletzt worden. Also sozusagen dieses Herrschaftsinstrument auch mal umzudrehen und gegen die Mächtigen anzusetzen, ist von ganz großer Bedeutung. Zum Beispiel auch im Sudan, das ist sozusagen da, wo das für die Betroffenen auch wirklich real geworden ist, dass und was sie als einen Zwischensieg gefeiert haben, ist, als es in der deutschen Presse einen Bericht über das Strafverfahren gab und das für sie dann übersetzt worden ist und im Sudan eben auch veröffentlicht worden ist, dass man sagt, ja, also auch in Deutschland spricht man darüber, dass hier ein Verbrechen begangen worden ist, ja, also es ist sozusagen, es ist nicht nur, dass uns die Sudanesische Regierung sagt, ja, hört auf, sich zu euch zu beschweren oder so. Nee, sondern die deutsche Öffentlichkeit nimmt das wahr. Ich denke, für Nestle, unser Ziel bei Nestle ist es ganz klar zu sagen, Nestle hat sich in den letzten Jahren ein sehr schönes so Corporate Social Responsibility Image aufgebaut. Die tauchen bei allen internationalen sozusagen so ein UN-Veranstaltung auf und präsentieren ihre, wie sie soziale Verantwortung übernehmen, ja. Dass wir mal sagen wollten, naja, schön und gut, ja, also hier ist das Hochglanz-Image, aber wie wird denn das jetzt konkret umgesetzt? Und warum habt ihr es denn nicht dort in diesem Fall konkret umgesetzt, ja? Nestle versucht, es gibt so einen Dialogprozess, ja, die versuchen irgendwie so einen Dialog zu führen über die Situation der Gewerkschafter in Kolumbien und wir sagen, ja, aber bevor ihr das macht, müsst ihr euch erstmal mit den Leichen im eigenen Keller auseinandersetzen, ja? Und ihr könnt nicht einfach so ganz schnell mal sagen, so und ab heute, Schlussstrich, und jetzt wird alles ganz so rosig und blumig. Weiterhin können so eine juristische Verfahren eben auch wichtig sein und ein Teil der Strategie der sozialen Bewegung sein. Also das ist ganz klar in dem im Nestle-Gewerkschafter-Fall. Also die betroffene Gewerkschaft ist eine sehr aktive Gewerkschaft und die macht natürlich und sie sagen, das ist genau das, was wir jetzt in unserer Strategie brauchen, wie wir die Arbeitsrechte in Kolumbien verteidigen wollen und wie wir gegen diese massive Verfolgung von Gewerkschaftern vorgehen wollen. Und es ist für uns wichtig jetzt. Sie waren mal in den USA und jetzt sagen sie, wir möchten jetzt juristische Schritte in Europa haben, weil wir wollen die Diskussion eben auch nach Europa tragen. Sie haben auch sehr bewusst gesagt, wir wollen keine Entschädigung, weil es geht uns nicht ums Geld, es geht uns um die Aufarbeitung, es geht uns um Wahrheit. Also wollen wir Strafrecht, ja, so ein strafrechtliches Instrument nehmen. Insofern, genau, sehen wir eben auch, dass Recht eben, wie gesagt, ein Teil der Strategie sozialer Bewegung sein kann. Und weiterhin schließlich ist, denke ich eben auch, dass solche Prozesse in der Regel auch also in der internationalen Debatte ganz wichtig sind. Also wenn es darum geht in der Debatte, wie wollen wir denn, dass die sozialen Rechte ausgestaltet werden? Also wir wissen, es gibt die ganzen internationalen Pakte, wir wissen, es gibt international anerkannte Arbeitsrechte, aber wie sollen die genau konkret aussehen? Und da denken wir, das ist ganz wichtig, dass es dort Einzelfälle gibt, anhand derer man diskutiert, ja, weil an so einem Einzelfall kann man das eben sehr schön, kristallisieren sich auch ganz viele Probleme sehr schön, ja, also wie sieht denn das aus? Nestle kontrolliert natürlich das und den Konzern, Nestle Schweiz kontrolliert ökonomisch den Konzern komplett, kontrolliert sie aber die sozusagen arbeitsrechtlichen Risiken oder die gewerkschaftliche Zusammenarbeit wird dort dann nicht kontrolliert. Finden wir das gerecht? Ist das richtig? Sozusagen, wir sehen also, dass man über solche Fälle eben noch einen Beitrag leistet zu der internationalen Debatte und dass Prozesse, also Kristallisationspunkte eben auch sein können. Ich denke auch insgesamt muss man sagen, dass wir leben in einer komplett globalisierten neoliberalen Produktionsstrukturen und für Unternehmen bedeuten die organisierte Unverantwortung. Also Unternehmensstrukturen sind extrem komplex, die Zulieferketten sind sehr lang. Und darum geht es natürlich um das Outsourcing, einerseits ökonomischer Risiken, aber eben genau auch sozialer Verpflichtungen, ja, sozialer Verantwortung. Und darum sind wir der Meinung, und das alles wird abgesichert durch Recht. Also das ganze Weltwirtschaftssystem ist komplett durchjuridifiziert. Das fängt beim WTO-System an, das geht über Freihandelsabkommen, Investitionsschutzabkommen, alles ist durch Recht gesichert. Und Unternehmen wollen genau diese Freiräume, die sie haben, rechtlich sichern. Sie wollen, um sich eben aber andererseits juristischer Verantwortung zu entledigen. Und darum sehen wir eben auch, also diese konkreten Verfahren, die immer natürlich sehr beispielhaft und sehr natürlich immer nur Einzelfälle sind, aber sehen wir eben auch als einen Weg zu sagen, nee, es muss gegen dieses Wirtschaftssystem muss was entgegengesetzt werden. Es müssen halt soziale Rechte dagegen gesetzt werden. Und das kann meiner Meinung nach eben auch nicht nur auf der internationalen Ebene laufen. Also wir haben mehrmals über die internationale Arbeitsorganisation gesprochen oder über die UN. Das reicht nicht, weil die Verfahren dort sind einerseits sehr abgehoben von dem, was wirklich lokal funktioniert, passiert und sind oft extrem schwerfällig. Also juristische Verfahren sind immer schwerfällig, aber auf der internationalen Ebene nochmal besonders, ja. Darum sagen wir, es muss eben auch das nationale oder das lokale Verfahren muss genutzt werden und muss auch gesehen werden als ein Beitrag im Kampf gegen globale Strukturen, auch wenn man die national oder lokal führt. Weil nämlich dort oft sehr viel konkreter eben dann auch Handlungsanweisungen oder entwickelt werden können für mächtige Akteure, sei es Staaten oder Unternehmen.
Vielen Dank, Miriam. Bevor wir jetzt zur letzten Runde gehen, wir sammeln dann wieder und dann geht es an alle Referentinnen. Zwei Ergänzungen. Das eine ist, es wird morgen eine gemeinsame Presseerklärung von Medico und ICCHR und INCOTA geben zum Kickfall. Das Interessante an dieser Presseerklärung ist der letzte Satz. Die anderen kann man auch lesen, sie ist nicht sehr lang, aber der letzte Satz heißt, dass wir uns vorbehalten, juristische Schritte gegen KIK auch in Deutschland vorzunehmen. Auch das ist im Prinzip möglich. Man braucht dann pakistanische Einzelkläger sozusagen und kann aber gegebenenfalls dann hier auch ein juristisches Verfahren in Deutschland beginnen. Der Punkt daran ist, dass wir diesen Satz jetzt sagen, um den Druck auf die Verhandlungen zwischen den Pakistani und KIK zu erhöhen. Weil zunächst laufen die Verhandlungen, aber es ist erwartbar, dass KIK, die Erwartungen von KIK oder die Bereitschaft von KIK nicht dasselbe ist wie die Erwartungen der Betroffenen. Das andere ist, dass ich, bevor hier dann der große Aufbruch ist, die Gelegenheit nutzen möchte, um insbesondere den beiden Übersetzerinnen zu danken für ihre Arbeit den ganzen Tag über. Außerdem allen anderen beteiligten Kolleginnen und Kollegen von Medico und von Gesundheit Berlin. Und ansonsten ist jetzt die Runde frei. Bitte gleich.